Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 49.
Vanessa.
Alter.
42.
Ich lebe in
Dortmund.
Bei Twitter bin ich
die liebe Nessie.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
9.
Für eine 10 bräuchte ich
Ein bisschen weniger Rückenschmerzen.
Twitter ist für mich
ein kleines Zuhause.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich
Ich finde, ich bin sehr mutig.
Danach riecht meine Kindheit.
Nach Tosca und dem Bettkasten meiner Großmutter.
Darauf freue ich mich wie irre.
Wieder ans Meer zu fahren und wieder zu wandern in die Berge.
Ich habe Angst vor.
Ach, so richtig Angst habe ich eigentlich gar nicht. Nee, ich habe Respekt vor Dingen, aber keine Angst.
Darauf bin ich nicht gerade stolz.
Weiß ich gar nicht, ich hab's nicht so mit Stolz eigentlich.
Davon hätte ich gerne mehr.
Mehr Kondition im Moment gerne.
Davon hätte ich gerne weniger.
Gewicht.
Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt.
Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich entschuldige mich schon relativ oft und deshalb erinnere ich den einzelnen Fall gar nicht mehr.
Du bringst mich zur Weißglut, wenn?
Wenn ich ohne Grund für irgendwas beschuldigt werde, das fuchst mich tierisch.
Das hätte ich besser anders gemacht.
Fällt mir nichts ein.
Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen.
Da gibt's bestimmt vieles. Ich höre mir sehr gerne Geschichten von meinen Eltern an und auch von meinen Großeltern, als sie noch lebten. Aber sowas Bestimmtes kann ich da gar nicht sagen. Also ich höre halt gerne diese Geschichten so, wie es früher war und wie das Leben früher war und warum sie sich wie entschieden haben.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Kann es sein, dass ich ziemlich zufrieden bin, dass ich mir gar keine große Superkraft wünsche? Weiß ich gar nicht, kann ich auch gar nicht beantworten.
Das werde ich nie vergessen.
Boah, da gibt's so viele Dinge. Viele Reisen, die ich gemacht habe, viele Erlebnisse, die ich da hatte, viele schöne Dinge, die ich erlebt habe, viele einzelne Momente mit tollen Menschen. Also da gibt es echt viele Dinge, wie ich zum Beispiel auf der chinesischen Mauer stand, aber auch einzelne Dinge, wie ich zum Beispiel auf Norderney mal zum Wrack gelaufen bin. Das war auch super schön. Oder das Gefühl von Regen auf der Haut, das war toll. Oder wenn man einen ganz, ganz steilen Berg hochgelaufen ist und dann oben ist und wie die Sonne dann britzelt auf der Haut und der Schweiß trocknet und wie das dann riecht und schmeckt. Und ach, da gibt's so viele Dinge.
Beste Schimpfwort ever.
Du alte Poolnudel.
Vanessa, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Ja, hi, cool.
Vanessa, es ist eine schräge Folge, es ist eine Folge, die es so auch noch nie gab. Das ist die erste Folge in echt jetzt, wo ich mein Gegenüber nicht in echt sehe. Weil wir uns virtuell haben wir uns bei Twitter getroffen und jetzt sind wir auch virtuell zusammengekommen. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie das zustande kam.
Ich hatte einen Tweet von dir gesehen, dass du eine Möglichkeit suchst, um digital Podcasts aufzunehmen. Und ich kannte deinen Podcast, also ich folge dir unter anderem wegen dieses in echt Podcasts. Und ich suchte da aber auch die Möglichkeit, da digital, also über Entfernung und Remote Podcast-Folgen aufzunehmen. Und hatte dir dann geantwortet und geschrieben, was ich bislang rausgefunden hatte. Das war Mist, aber wir haben dann gemeinsam eine eigene Lösung gefunden.
Und das haben wir ja ziemlich, ich würde sagen, hemdsärmlich gemacht, ne? Wir haben uns geschrieben und dann eine halbe Stunde später waren wir dann virtuell auch schon zusammen.
Ich war eigentlich schon auf dem Weg ins Bett.
Ich war schon im Bett.
Ich saß auf der Couch, ja. Und ja, wie gesagt, ich war eigentlich auf dem Weg ins Bett. Und da schriebst du mich noch an. Und dann ist es bei mir immer so, dann empfinde ich einen gewissen Aktionismus und renne dann schon mal los. Und ja, so haben wir dann irgendwie um 22.30 Uhr abends das noch rausgefunden. Und ich glaube, eine halbe Stunde später hatten wir es auch.
Ich glaube, das hat uns beide da total verbunden, weil ich nämlich genauso bin. Dann, wenn ich das irgendwie sehe, dann muss ich das sofort machen. Das hat dann auch keine Zeit und zack, hatten wir es dann. Und wir waren beide dann ja auch ganz zufrieden irgendwie, ne?
Ja, das klappte ganz gut. Wir hatten erst mit einem Tool versucht und das erschloss sich uns beiden nicht. Und dann haben wir es mit dem anderen Tool versucht und das klappte relativ sofort und ja, zack, fertig.
Jetzt haben wir uns, und das ist, wie gesagt, die erste Folge in diesen Corona-Zeiten. Für mich ist das ganz komisch, weil ich ja sonst mein Gegenüber sehe, was auch super wichtig ist, weil ich dann Gestik habe, Mimik habe, das Strahlen der Augen, all das fällt weg. Wir haben uns eben zwar einmal ganz kurz über WhatsApp haben wir uns videografiert, aber ich muss jetzt natürlich mich auf andere Sachen konzentrieren und gucke dabei raus aufs Feld. Das ist schon schräg. Wie geht dir das, wenn du ein Gegenüber hast, das so virtuell ist? Kommst du damit zurecht oder bist du auch angewiesen, wie ich, so auf Körpersprache?
Ich sehe den anderen auch gerne, weil ich halt auch sehr viele Informationen über das Nonverbale aufnehme. Ich bin auch ein super visueller Mensch. Mhm. Auditiv habe ich immer so Probleme, da schwindet immer so meine Aufmerksamkeit. Also ich bin auch so der Typ, für den bei Audible oder anderen Hörspieldingen so diese 8 Minuten Sleep-Timer erfunden wurde. Weil, okay, weil mehr brauche ich auch nicht. Und wenn ich dann länger nur zuhören muss, dann muss ich immer gucken, dass meine Hände irgendwie beschäftigt sind oder dass ich umherlaufe, weil es sonst halt echt schwierig ist. Und ich finde es halt auch super anstrengend. Also diese ganzen Informationen nur über das Ohr aufzunehmen, da muss ich sagen, das strengt mich mehr an, als wenn ich jetzt in einer anderen Art von Gespräch sitze.
Guck mal, spannend, ne? Also wie unterschiedlich die Leute so mit Reizen da irgendwie zugange sind. Aber du machst ja selbst einen Podcast, ne? Erzähl mal bitte.
Ja, ich habe länger einen Podcast gemacht mit dem Christian De Vries zusammen. Ein Mann, eine Frau, ein Gespräch. Das haben wir 2 Jahre lang gemacht. Wir sind da auch recht hemdsärmlich gestartet, haben uns kennengelernt auf einem Barcamp in Dangast und haben uns eine Zeit später zum Frühstück getroffen und haben uns da schon so gut unterhalten und haben festgestellt, dass wir eigentlich beide mal Podcasten ausprobieren wollen. Und da wir uns da schon so gut unterhalten haben, haben wir uns halt gedacht, ja, dann nehmen wir das doch demnächst auf. Und das war völlig frei von jedem Anspruch. Mhm. Teilweise hört man das den Folgen auch an. Aber wir wollten das einfach nur mal ausprobieren. Und es lief auch ganz gut. Also wir haben das tatsächlich 2 Jahre gemacht. Wir haben das durchgehalten. Und dann lief sich das aber so ein bisschen aus mit den Themen. Und der Christian hatte dann auch eine berufliche Veränderung in seinem Leben. Und wir haben es dann, und ich war auch viel unterwegs, wir haben es dann auch nicht mehr so hingekriegt, uns zu treffen. Und irgendwie war es thematisch dann auch ausgeschöpft. Und dann haben wir das eingestellt und ich plane aber jetzt einen neuen Podcast. Also so ganz dran geben will ich es auch nicht.
Irgendwie ist die Faszination da, ne?
Naja, ich unterhalte mich halt auch gerne und ich erfahre auch gerne was von Menschen. Mhm. Und das finde ich dann so interessant, dass ich denke, ja, das kannst du doch auch anderen zugänglich machen, diese Geschichten und diese Erkenntnisse, die ich da habe. Und deswegen mache ich das eigentlich ganz gerne. Also ich habe dann auch schon mal, wenn ich unterwegs war, dann und wann das Mikro mitgenommen. Also auf irgendwelchen Geschäftsreisen oder wenn ich in Urlaub war, habe ich das dann mitgenommen, weil ich dachte, wenn ich interessante Leute treffe, dann kann ich da was aufnehmen. Und das habe ich auch 1-2 Mal gemacht.
Und das ist ja das Witzige, ne? Also so viele Leute denken ja von sich, sie wären irgendwie nicht so interessant. Dabei finde ich halt, jeder und jede hat eine Geschichte zu erzählen. Mir passiert das relativ häufig, auch wenn ich in der Bahn sitze oder gesessen habe, wie auch immer, dass mir Leute irgendwie Geschichten erzählen und die sind so oft so spannend, finde ich. Also da sind so viele Facetten immer der Menschen zu entdecken, oder?
Ich finde die normalen Geschichten von normalen Leuten auch viel, viel spannender als irgendwas von irgendwelchen prominenten Leuten. Weil wenn man da mal so hinterher fragt, eigentlich hat ja jeder eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ich komme ja auch ganz ursprünglich aus dem Lokaljournalismus. Und bei der Westfalenpost in Menden im Sauerland habe ich angefangen. Mhm. Und was hat man dann so für Termine? Ne? Man muss halt irgendwie zur 40-jährigen Jubilarehrung, mhm, Schützenfest,
Jagdhornverein Hubertus war genau einer meiner schönsten Termine als Anfängerin.
Da gibt's so einen Fischzuchtverein, Rota von Rio, da kann man hinfahren. Es gibt einen Wellensittich-Zuchtverein. Einmal habe ich ein Konzert für Orgel und Blockflöte. Das war eins der interessanteren Termine, die ich gemacht habe, weil ich da auch viel über Akustik gesprochen habe. Und jeder erzählt ja eigentlich ganz gerne über sich, ne? Und ich nehme mich da auch gar nicht aus. Und eigentlich brauchst du den Leuten oft nur so ein Stichwort geben und dann fangen die an zu erzählen. Und ja, dann muss man halt auch nur zuhören und muss an den richtigen Stellen weiterfragen. Und dann erfährt man ganz viele spannende Dinge, finde ich. Und man muss sich auf viele Dinge auch mal einlassen, ja. Also Fischzucht und Wellensittichzucht ist jetzt nicht so mein Premium-Thema, ne? Also nichts, wofür ich mich dann so freiwillig entschieden hätte. Wenn man sich dann aber auch drauf einlässt und dann Leute vor sich hat, die mit großer Begeisterung von ihrem Hobby und dem, was sie antreibt, erzählen, ohne Scheiß, dann findet man es plötzlich doch interessant.
Ja, weil du einen anderen Zugang dazu kriegst, ne? Ja, und ja, weil du die Begeisterung siehst, vielleicht auch bei den Leuten ja, in den Augen. Ja, aber heute soll es ja gar nicht um Fischzucht und Wellensittiche gehen, sondern tatsächlich um dich. Und jetzt habe ich natürlich großen Ehrgeiz, dich so anzupieksen, dass du mir von dir erzählst. Wenn wir jetzt in, sagen wir mal, in dem Barcamp uns kennengelernt haben, in dem du deinen Podcast-Partner damals kennengelernt hast, was würdest du mir erzählen, wenn wir da jetzt bei einem Kaffee zusammensitzen würden und wir haben uns jetzt noch nie vorher gesehen?
Es ist tatsächlich so, dass ich recht introvertiert bin. Das traut man mir nicht immer so zu, weil ich ja auch so als Speakerin auf Bühnen bin und ich schreibe ja auch einen Blog schon seit ganz, ganz vielen Jahren und deswegen halten mich viele Leute immer für extrovertiert. Das bin ich aber gar nicht. Und wenn wir uns dann auf so einem Barcamp kennengelernt hätten, würde ich wahrscheinlich erstmal von mir überhaupt gar nichts erzählen, sondern ich gucke mir das dann immer erst an und höre dann zu, was die anderen erzählen. Und hakt dann da ein.
Also erstmal abwartend, so ein bisschen beobachtend, was sind das für
ja,
Leute?
Mhm. Genau, und finde ich die interessant und finde ich die nett und was hat die so zu erzählen? Und dann finde ich ja heraus, ob wir ein gemeinsames Thema haben. Und dann würde ich wahrscheinlich da einhaken, bei irgendeinem gemeinsamen Thema. Ne? Mhm. Also vielleicht Lokaljournalismus. oder vielleicht auch andere Dinge, weiß ich nicht. Die Sehnsucht nach dem Meer oder so, keine ja, Ahnung.
Und wenn ich jetzt merken würde, okay, Vanessa ist ein bisschen introvertiert, die guckt sich die Scheuer erstmal an, taucht die was, und ich würde dir sagen, okay, Vanessa, schreib mir mal 5 Meldungen über Vanessa.
Fünf aktuelle Meldungen.
Also die müssen nicht aktuell sein, sondern so 5 Schlagzeilen, wo du sagst, das sind meine Geschichten, das ist Vanessa. Ist jetzt ein bisschen abstrus, aber du, alles ist gerade abstrus, warum denn nicht?
Ja, also mein Leben ist eigentlich stringent, hat aber doch viele Abbiegungen genommen, das ist das eine. Dann ist das andere, dass ich ein, glaube ich, riesiger Optimist bin und sehr lebensbejahend und ich mich dann immer an meinen eigenen Haaren so aus dem Stimmungssumpf ziehen kann, wenn es mal schlecht geht. Was gibt es noch? Das waren erst 2 Meldungen, ne?
Und ich bin eine ganz strenge Chefin vom Dienst. Ich will von dir 5 Meldungen haben.
5 Meldungen. Ja, ich bin ja sehr handballsozialisiert und ich glaube, diese Philosophie, die trägt mich auch, die hat mich sehr geprägt, diese Philosophie des zum einen Mannschaftssport, aber auch dieses Sports als solchem, der ja sehr körperlich ist und aber auch gleichzeitig sehr fair dabei. Das war die 3. Schlagzeile. Die 4. ist, dass ich einerseits eher ein Mensch für die Langstrecke bin. Also ich wandere zum Beispiel gerne und bin jetzt nicht so jemand, der jetzt 5 Kilometer Läufe finde ich zum Beispiel irgendwie schrecklich. Ja, wenn mich jemand fragt, wenn mich jemand fragt, wie es war, dann sage ich, auf den letzten Kilometern war es wirklich schlimm. Und wenn er dann fragt, auf welchen letzten Kilometern, dann sage ich auf den letzten 5 bei einem 5-Kilometer-Lauf. Okay. Also es war Aber wandern mache ich zum Beispiel gerne. Ja, ich kann 8 Stunden wandern und finde das auch nicht langweilig, weil ich hinter jeder Ecke dann was Neues sehe und dann so selbstzufrieden durch die Gegend laufe. Und gleichzeitig bin ich aber auch irgendwie nicht so der Typ für die Langstrecke, weil ich einfach fürchterlich, ganz fürchterlich ungeduldig bin. Das war Nummer 4 und Nummer 5. Ja, weiß ich gar nicht. Ich bin gerne selbstständig.
Selbstständig. Also ich habe mir jetzt, das kann ich natürlich jetzt nebenbei machen, weil ich an meinem Schreibtisch sitze, mir ein paar Sachen jetzt einfach mal aufgeschrieben. Und es waren tatsächlich auch mehr als 5. Von daher danke, dass du abgeliefert hast. was ich total spannend finde, ist das Stichwort Handball.
Ja.
Weil ich kenne Menschen, die Handball spielen, die im Verein sind, die in der Mannschaft sind. Und das sind so für mich, also ich würde es nicht zu pauschal sagen, aber es sind so alles so anpackende, fröhliche Menschen.
Und Handballer sind super. Super. Immer wenn ich in eine neue Stadt gezogen bin, dann habe ich mir einen Handballverein gesucht und du bist sofort angekommen. Also Handballer, das ist so ein Schlagmenschen.
Ist das wirklich so? Also ja. So wie du es beschreibst, würde ich es jetzt auch unterschreiben.
Ja, egal, von Kiel bis Füssen, von Aachen bis Dresden, Handballer ist ein Schlagmenschen.
Ich hatte eine Kollegin, mit der ich lange Jahre Frühdienst gemacht habe und man muss dazu wissen, ich bin ultra morgenmuffelig und vor allen Dingen morgens um 4. Und die kam halt morgens um 4 rein und dann ging es schon heute machen wir eine gute Show. So, ne, also diese fröhliche, optimistische Art, die kannst du für dich auch unterschreiben, ne?
Ja, aber nicht morgens um 4.
Okay, ist auch erschwert.
Morgens um 4 fühle ich nichts. Da fühle ich noch, also das ist so eine Uhrzeit, da fühle ich noch nicht mal Schmerzen, ja. Schmerzen fühle ich dann so, wenn ich morgens um 6 oder so aufstehen muss. Mhm. Aber so, wenn ich um 2 oder um 4 aufstehen muss, da fühle ich einfach nichts. Das ist, weil es so schrecklich ist, dass ich da kein Gefühl für habe. Ist nicht vorrätig.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber es zog sich ja auch so ein bisschen durch deinen Fragebogen, ne? Also dieses Gefühl von einer Zufriedenheit, von einem Optimismus. Du hast auch eben erzählt im Fragebogen, dass du es so gerne hast, die Geschichten von deinen Eltern zu hören, von deinen Großeltern. Das klingt für mich jetzt so, ohne dich jemals richtig gesehen oder erlebt zu haben, so irgendwie nach einer guten Base. Würdest du das unterschreiben?
Ja, ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr in sich angekommen ist und der sehr gut weiß, wo er steht. Also ich glaube, ich kenne gut meine Stärken, ich kenne auch sehr gut meine Schwächen. Ich weiß sehr gut, wie ich auf Dinge reagiere. Also ich weiß, wann ich traurig bin und wann ich da auch Raum für lassen muss. Ich weiß, wann ich Kraft habe, ich weiß, wann ich keine Kraft habe und keine Energie habe. Also ich kann mich sowohl gut abgrenzen, ich kann mich aber auch gut hingeben. Also ich bin schon ein Mensch, glaube ich, der sehr gefestigt in sich selbst ist und auch ein großes Zutrauen in sich hat.
Ja, so klingst du gerade. Ich finde auch, du klingst jetzt, ich muss mich ja jetzt wirklich auf deine Stimme konzentrieren, so klingst du auch in deiner Stimme.
Ja, das kann ich immer schwierig beurteilen, wie ich so in meiner Stimme klinge. Also ich bin inzwischen an meine Stimme gewöhnt. Das ist ja anfangs auch immer so, wenn man sich das erste Mal sprechen hört, dass das ganz komisch ist. Also daran bin ich inzwischen gewöhnt. Aber ja gut, den Rest kann ich natürlich nicht beurteilen.
Es klingt irgendwie klar für mich so, also so, ja, mit beiden Beinen auf dem Boden. So den Eindruck habe ich jetzt in den ersten 16 Minuten von dir.
Ja, musste ich mir aber auch hart erarbeiten. Also es war auch nicht immer so. Also zum Beispiel Pubertät, ganz, ganz, ganz schreckliche Zeit.
Was war da los?
Ach, gar nicht so was Besonderes, aber ich fand diese Zeit einfach fürchterlich. Also das ist so eine Zeit, da war ich so gar nicht bei mir. Ich war jetzt auch nicht so, also ich wurde jetzt nicht wirklich, ich wurde jetzt nicht gemobbt oder so großartig. Also abgesehen davon, dass irgendwie in dieser Zeit, glaube ich, jeder irgendwie gemobbt wird. Schule war, naja, ging so. Und ich gehörte jetzt auch nicht so zur Super-In-Clique. Also auch da stand ich dann mehr so am Rand rum. Ja, also ich fand's, also das fand ich irgendwie schlimm. Und das zog sich auch so bis in die 20er rein. Mhm. Also das kam erst so Ende 20, dass ich da so eine Zufriedenheit mit mir entwickelte mit der Zeit.
Wie hast du deine Anfang 20er verbracht?
Ich Was bin mit 19... Gemacht? Ja, ich habe mit 19 Abi gemacht, dann bin ich zu Hause ausgezogen und habe in Düsseldorf studiert und hatte da eine Bude, die auch relativ weit entfernt war von der Uni, also die war sehr schön, aber ich musste mir das Studium selbst finanzieren auch, also meine Eltern haben mir die Wohnung finanziert und da war halt auch nur ein bestimmtes Budget vorhanden und das Budget da im Süden von Düsseldorf, diese Einzimmerwohnung rund um die Uni, das war halt vergleichsweise teuer für das, was man da gekriegt hatte. Das war dann im Norden besser. Und da musste ich immer quer durch die Stadt fahren. Und zugleich war ich, also zum einen war ich dann relativ weit von der Uni entfernt. Und zum anderen war es aber auch so, dass Düsseldorf so eine Pendler-Uni hat. Ich habe da nicht wirklich Anschluss gefunden. Mhm. Und das heißt, ich habe studiert, habe ziemlich viel nebenbei gearbeitet, hatte irgendwann auch einen 20-Stunden-Job neben der Arbeit und noch irgendwie diverse andere Jobs, habe Nachhilfe gegeben und war dann irgendwie als studentische Mitarbeiterin an der Uni. Also ich habe irgendwie studiert, gearbeitet und habe in der Zeit eine Fernbeziehung geführt. Mein Partner wohnte in München und bin dann an den Wochenenden immer noch nach München gependelt. Ich weiß ehrlich gesagt rückblickend gar nicht, wie ich das geschafft habe. Aber irgendwie da war das normal.
Und das war so eine Zeit, wo du gesagt hast, oh nee, also ne, da hat es noch gebraucht, bis ich mich irgendwie gefestigt habe. Mhm.
Ja, genau. Also das war... Naja, man ist da so in der Findung, ne? So als Persönlichkeit, beruflich ist man in der Findung. Da wusste ich nicht so recht, wo es hingeht. Also,
was schwebte dir vor?
Naja, schon. Ich bin so ein Typ, der eigentlich gar nicht so viele Pläne macht. Ich nehme das immer so, was kommt. Und es kam dann so, dass ich war ja schon, bei 95 da bei der Westfalenpost angefangen und bin dann so 99, 2000 damals zu CityWeb gegangen. Das war der Online-Dienstleister der Funke Mediengruppe. Mhm. Damals noch Watz Mediengruppe. Das war da, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, der größte Regionalzeitungsverlag in Deutschland. Mhm. Und habe dann sehr schnell das digitale Zeugs gemacht und ja, da bin ich dann so reingerutscht, ne? Bin dann irgendwie die erste Online-Volontärin von Funke geworden.
Ach, guck, okay.
Ja, mit 25. Und ja, hab das angeboten bekommen und hab gedacht, oh, das wäre ganz cool, ne? Und hab das dann gemacht. Also irgendwie kamen die Dinge immer so zu mir und ich habe dann einfach Entscheidungen getroffen und überlegt, will ich das oder will ich das nicht? Und ich probiere einfach auch immer viele Dinge aus. Und bin vielen Dingen gegenüber einfach auch aufgeschlossen und habe dann eigentlich immer gesagt, ach ja, das hört sich ganz cool an, das mache ich mal, kann ja nicht schaden.
Hast du eben im Fragebogen ja auch gesagt, dass du sehr mutig bist, ne? Oder dich als sehr mutig einschätzt, dass du es dann einfach machst.
Ja, und ich glaube schon. Also Mut zeigt sich ja jetzt nicht darin, ob ich da jetzt von der Klippe springen würde oder nicht. Also ich würde jetzt nicht unbedingt von Klippen springen.
Ja. Nee, also, ich habe das aber auch so verstanden, nur die Dinge nicht zu planen und zu fokussieren. Ja. Und finde ich, ist ja auch durchaus ein mutiger Move, oder?
Ja, ich reise zum Beispiel einfach auch alleine irgendwie ins Baltikum. Oder ich verreise ja auch alleine. Mhm. Und ich mache Dinge einfach. Und ich setze mich in mein Auto, fahre los und fahre irgendwie bis kurz vor Rom. Und solche Scherze mache ich, weil ich da einfach, ich bin da nicht so angstbesetzt. Ja, also ich kenne mich halt sehr gut. Ich weiß halt wo meine Grenzen sind und was ich nicht machen würde. Also ich würde jetzt nicht von Klippen springen.
Gibt's aber sonst noch was du nicht machen würdest? Also jetzt von so einer extremen Sache wie Klippenspringen vielleicht mal abgesehen.
Ja, also ich würde mir jetzt schon überlegen, ob ich jetzt wirklich, was weiß ich, Rucksacktour durch Indien oder sowas. Das ist, glaube ich, wäre dann für mich mit so viel Ungemach verbunden. Auch wo ich war mal in China, ne? Und da bin ich so krank geworden von so einer Lebensmittelvergiftung. Da geht's einem echt elend. Also das muss ich jetzt irgendwie nicht mal haben, wenn ich alleine in Indien unterwegs bin. Das fände ich jetzt nicht so geil. Deswegen würde ich sowas jetzt vielleicht nicht machen. Aber nö. Also so richtig viel fällt mir da nicht ein. Also mir wird Schifffahren. Mir wird halt so fürchterlich elend. Ich bin so ganz schrecklich seekrank. Und da weiß ich, also ich fände es zum Beispiel total geil, mit so einem Containerschiff mal eine Strecke mitzufahren. Ist für mich ein total super Gedanke, aber Schiff. Und das würde ich nicht machen, nicht weil ich irgendwie Angst vor Schiffen habe, sondern weil ich einfach weiß, mir würde das so elend und das würde sich auch nicht nach 3 Tagen legen, dass ich das dann mir selbst einfach nicht antue. Also solche Sachen. Es hat aber jetzt auch nichts mit nicht mutig zu tun, sondern ich glaube einfach mit sich ganz gut kennen. So. Aus dem genau gleichen Grund würde ich wahrscheinlich auch nicht mit einer Rakete und einem Raumschiff zur ISS fliegen. Nicht, weil ich da kein, also ich hätte da nicht wirklich Angst vor, weil ich dann denken würde, naja gut, wenn ich verglühe, verglühe ich halt. Aber ich habe eigentlich nur Angst davon, dass mir schlecht wird, weil mir ja beim Busfahren schon immer schlecht wird. Und wie ist es denn dann?
Oder meinst du, in der Rakete wäre es
Wie ist es
bestimmt
denn
nicht
dann in so
besser?
einer Rakete? Nein, das stelle ich mir ganz, ganz fürchterlich vor. Ne?
Okay.
Und dann auch in diesem Raumschiff, wenn man da so frei rumschwebt. Nein, ich finde das ja schon ganz, ganz schrecklich mit der 440 bis nach Hörde zum Bahnhof. Der wird mir schon immer so elend. Und dann da im All rum, also nee. Also es sind eher so praktische Erwägungen.
Okay, ich sehe das schon. Es ist so schade, dass du gerade nicht siehst, dass ich so ein breites Grinsen habe, während du erzählst, weil du einfach so unglaublich schön erzählst und so. Du beschreibst einfach so schön. Es ist richtig,
Okay.
richtig, richtig toll, dir zuzuhören. Aber lass uns noch mal bitte einen Schritt zurückgehen, weil du ja gesagt hast, nee, es war halt nicht immer so, dass du so gefestigt warst und dass
Ja.
du wusstest, wo deine Grenzen sind. Wir waren jetzt eben in den frühen 20ern. Du hast mal locht und studiert und studiert und hattest noch deine Fernbeziehung in München.
Ja.
Wann kam denn der Punkt oder gibt es sowas wie einen Moment, wo du gesagt hast, ja, jetzt fühle ich mich fester, ich habe mich aus was rausgeholt. Gibt es da irgendwie sowas Neuralgisches oder ist das irgendwie eine Entwicklung, eine längere?
Nee, das ist so ein Kontinuum. Also da gab's jetzt nichts Neuralgisches. Ich glaube, das kommt einfach, je mehr berufliche Entwicklung man hat, aber auch je mehr private Entwicklung man hat, dass man halt, dass ich halt bestimmte Rückschläge ja so dann irgendwann weggesteckt und verarbeitet habe und dass ich dann merke, naja, das Leben geht ja doch weiter und man lernt sich ja auch gerade in schlechten Zeiten, also wenn es einem schlecht geht, lernt man sich ja auch noch besser kennen oder viel, viel besser kennen, als wenn es einem gut geht. Und das ist eigentlich so ein Kontinuum. Also jede berufliche Station, aber auch jede private Station hat dann genau dazu beigetragen und auch dazu beigetragen, dass mir eigentlich das, was die anderen sagen, immer egaler wurde. Also das ist ja gerade so von der Pubertät angefangen. Da gibt man ja zu 100% was auf das, was die Leute einem sagen. Und ist ja, weil man ja selbst auch so verunsichert ist. Und das hat dann kontinuierlich abgenommen, gerade so ab Ende der 20er. Und das hat, glaube ich, dann auch sehr viel dazu beigetragen.
Das klingt so ein bisschen wie dieses Erwachsenwerden.
Wenn es das ist. Ja, wobei, also was ich irgendwie
Ich
nicht
kann
verstehe.
es nicht beurteilen, weil ich bin damit noch nicht fertig. Von daher, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie ist das bei dir?
Ich finde sowas immer seltsam. zu sagen, ja, ich fühle mich noch nicht so richtig erwachsen. Ich habe mich komischerweise irgendwie schon mit 18, 19, 20 total erwachsen gefühlt, auch als ich ausgezogen bin. Also ich hab mich nie nicht erwachsen gefühlt. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt so Menschen, die irgendwie so Ende 30, Anfang 40 sind und sagen, ach, ich fühle mich nicht erwachsen. Da habe ich auch immer irgendwie so meine Schwierigkeiten mit.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich finde es so spannend, weil ich, wenn ich jetzt so auf mich zurückgucke, ich bin mit 17 ausgezogen, habe mich ultra erwachsen gefühlt und musste auch als Kind schon sehr erwachsen sein in vielen Strecken. Aber manchmal jetzt mit 42 habe ich das Gefühl, meine Güte, du bist ja immer noch irgendwie in so vielen Sachen so ambivalent und so crazy im Kopf, dass ich denke, na, irgendwann muss doch mal dann sowas wie eine Vernunft einsetzen, wobei ich auch total vernünftig bin. Ja, von daher.
Ich finde, Erwachsensein zeigt sich ja darin, dass man Verantwortung für sich und für andere übernimmt.
Okay, wenn es danach geht, bin ich sehr erwachsen, ja.
Ja, und das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie Nächte durchtanzt oder ob man jetzt grau-beige am liebsten trägt, ja.
Nee, ich meine das auch viel mehr, dieses Erwachsenwerden, so dass man dieses Gefühl hat von so bin ich jetzt.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So, das bin jetzt ich. Also ich glaube nicht, dass dieser Prozess jemals vorbei sein wird. Bei mir zumindest, dieses so bin ich jetzt.
Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber auch, das ist so eine Typfrage. Also ich glaube, es wird Menschen geben, diese Selbstunsicherheit. Es gibt Menschen, die nie wirklich bei sich ankommen, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich habe schon über 60-Jährige getroffen, wo ich das Gefühl habe, der ist nie wirklich bei sich angekommen. Oder das sind auch genauso Menschen, die sich ein Leben lang etwas vorgespielt haben. Oder die ein Leben lang etwas, ja, jemand waren, der sie eigentlich nicht waren. Ja, weil sie meinten, sie müssten irgendwem anders da genügen oder ein Bild abgeben, das sie aber eigentlich gar nicht sind. Also Menschen, die ihr Leben lang eine Rolle spielen darüber aber auch vergessen, wer sie selbst sind.
Genau. Ja, vielleicht trifft es das ganz gut. Da erkenne ich mich auch in Teilen tatsächlich wieder, dieses, wer bin ich eigentlich, was will ich sein, was kann ich sein, was bin ich in echt tatsächlich. Das ist so ein Prozess, glaube ich, der, wie es bei dir scheint, ja auch tatsächlich gerade an einem Punkt ist, wo du sagst, ja, ich bin sehr fest in mir. Und das finde ich super, ich finde das ganz bewundernswert, das ist schön.
Das kann auch sein, dass sich das wieder ändert, das weiß ich ja nicht. Ne? Also, dass dann jetzt Schicksalsschläge oder dass irgendwas von außen kommt, was mich da wieder zweifeln lässt. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das so stabil auf immer ist. Also im Moment fühle ich mich da stabil. Aber weiß ich nicht, vielleicht ändert sich das auch irgendwann wieder. Kann sein.
Aber aktuell ist es, wie es ist und das ist super.
Ja, das finde ich auch gut. Und dann kann man auch mit, also wenn es einem nicht so gut geht, also letztes Jahr hatte ich fürchterlichen Liebeskummer zum Beispiel, aber es war trotzdem von Anfang an so das Bewusstsein da, so, es geht dir jetzt eine Zeit lang schlecht und das kannst du auch nicht beschleunigen. Aber ich wusste, dass es mir auch wieder gut geht. Und ich wusste auch, was ich mir Gutes tun muss oder wie ich mich mir selbst gegenüber verhalten muss, damit es jetzt irgendwie nicht ganz total schlimm wird. Also eigentlich war es ganz total schlimm, aber ich meine, also du weißt vielleicht, was ich meine, ne? Dass man jetzt nicht so komplett ins behandlungsbedürftige Burnout abdriftet.
Ja, ein Vertrauen trägst du in dir, dass es,
ja,
dass
genau.
es gut wird. Ja. Mhm. Erzählst du mir noch ein bisschen von Tosca und dem Bettkasten deiner Oma?
Ja, kann ich machen. Meine Oma, ich bin ja im Sauerland aufgewachsen und ich habe etliche Wochenenden bei meiner Oma verbracht. Da meine Eltern waren immer kegeln, ich glaube jeden zweiten Samstag und dann habe ich bei meiner Oma übernachtet von Samstag auf Sonntag und ich habe dann in ihrem Bett geschlafen. Also das war eine 2,5 Zimmer Wohnung. Man betrat die Wohnung durch so eine schwere Tür und stand direkt in der Küche, neben der Spüle und neben der Anrichte und gegenüber dem Esstisch. Und von da aus konnte man ins Wohnzimmer gehen und danach weiter ins Schlafzimmer. Mhm. Und ich habe dann im Bett meiner Oma geschlafen, unter so einem schweren, frottee-bezogenen Federbett mit so Blümchentapeten. Und meine Oma hat im Wohnzimmer geschlafen, auf einer Schlafcouch, wo man die Lehnen nach links und rechts runterklappen konnte. Und da, die konnte man auch hochklappen, und da war ein Kasten drunter und da war das Bettzeug. Da legte sie immer so großes Papppapier drüber zum Schutz für das Bettzeug, und da holte sie dann dieses Bettzeug raus. Und dieses Bettzeug, also dieser Bettkasten unter dem Sofa, dieser Sofakasten, der hatte so einen ganz bestimmten Geruch. Und dass meine Oma gestorben ist, die ist 2001 im Alter von 89 gestorben. Wir haben so eine ganz alte Familie, die Generationen sind so ganz weit auseinander. Da habe ich dieses Sofa geerbt. Und dieses Sofa steht jetzt in meiner Küche. Mhm. Und in diesem Bettkasten war ganz, ganz lange der Geruch meiner Oma noch.
Oh.
10 Jahre lang oder noch länger war dieser Geruch meiner Oma in diesem Bettkasten. Und das war so unglaublich großartig. Und deswegen ist das auch der Geruch meiner Kindheit. Zusammen mit diesem Parfüm, das meine Oma da auch benutzt hat, dieses alte Damenparfüm.
Also ich hatte jetzt gerade die Augen zu, um mich darauf zu konzentrieren und mir das vorzustellen. Und du beschreibst das so plastisch. Ja. Das ist echt ein Talent. Richtig gut. Richtig gut. Ich kann mir das gerade richtig gut vorstellen. Das macht ein wohliges Gefühl auch bei dir, ne?
Ja, und es ist auch ein schönes Gefühl, dass ich diese Dinge weiter benutze. Also ich habe so ein paar Dinge da geerbt, eigentlich nur Alltagsgegenstände, ne? Von das Sofa, Schöpfkellen, Weihnachtsausstechförmchen, Messbecher, solche Sachen, und die benutze ich weiter. Ja. Und das ist ganz cool, ja.
Auch so ein bisschen Stabilität dann, ne?
Ja, und auch irgendwie Dankbarkeit, ne? Dass es das so gab. Also ich bin da jetzt nicht traurig drüber, aber es ist trotzdem schön. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen was, hat was zu tun mit Heimat und wo man herkommt und wohin man so gehört.
Ja, so klingt es. Ein weiteres Zuhause ist für dich Twitter, hast du im Fragebogen gesagt.
Weil ich auch nur nette Timelines habe. Also ich habe eine nur nette Timeline. Und ich finde es schön. Also inzwischen, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, man kennt sich da. Also manche Leute habe ich ja tatsächlich schon getroffen, andere Leute nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die so ein bisschen zu kennen, ne? Also von Twitter, viele bloggen ja auch. Und ja, irgendwie fühle ich mich dann da doch ganz wohl. Und es ist auch gerade, ich hatte ja gesagt, ich verreise auch alleine. Und wenn ich dann diese Leute dabei habe, dann bin ich ja doch nicht alleine.
Ja, sie sind immer da, ne? Wo immer man auch ist.
Ja, und man kann ja tatsächlich auch Dinge fragen. Oder ich kriege dann auch einfach Tipps. Und irgendwie ist da immer jemand. Das finde ich schön.
Wie hast du es hingekriegt, dass du so eine gute Timeline hast? Weil man hat ja dann auch immer mal wieder Leute, über die man sich vielleicht ärgert und die einem reingespült werden. So wie du dich jetzt bisher beschrieben hast, kann ich mir auch vorstellen, dass dich das nicht so anficht, ne? Wenn da jetzt mal dir jemand reingrätscht, den du irgendwie doof findest, oder?
Nö, ich reagiere dann da auch gar nicht drauf. Also, komischerweise, sowohl auf Twitter als auch im Blog ist es so, dass ich da eigentlich nie doofe Replies kriege und ich kriege auch nie doofe Antworten. Also ich habe auch auf Twitter quasi keine Leute blockiert, quasi weil so Bots oder so, die blockiere ich, ne? Wenn man irgendwie sieht, das sind gar keine echten Menschen, ne? Irgendwie Prinz Alfred und dann kommt eine 8-stellige Nummer, da weiß man, naja, gut. Der jetzt nicht, ne?
Ja.
Aber, oder irgendwelche, gern genommen auch mal irgendwelche US-amerikanischen Soldaten, die ewige Liebe suchen. Also, die werden blockiert.
Mhm.
aber ansonsten blockiere ich auch irgendwie keine Leute. Ich weiß es nicht. Also ich habe da keine doofen Leute. Also ich habe da nur nette Leute um mich herum und in meinem Blog tummeln sich auch nur nette Leute, die da kommentieren. Ich habe irgendwie 1, 2, 3 Mal musste ich irgendwelche, da hatte ich mal so einen, der hat glaube ich ein Problem mit Frauen. Das ist das Problem. Den habe ich dann mal blockiert, aber sonst nie, ne.
Vielleicht hat das ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass du eben auch genug Ruhe hast in dir und genug Stärke, um auch gar nicht so kontrovers dann twittern zu müssen. Kann das auch sein?
Ja, auch. Also ich glaube, so wie es in den Wald hineinruft, schallt es halt auch hinaus. Ne? Und wenn man irgendwie, wenn man nett und freundlich zu den Menschen ist und auch signalisiert, dass man offen ist, auch offen für andere Meinungen, dann kommt es einem auch meist so zurück. Und ich überlege mir halt, wenn mich da mal einer anficht, ob ich da überhaupt drauf antworte, weil ich finde, manche Dinge muss man dann auch nicht kommentieren. Also auf Twitter schon mal gar nicht, weil da einfach bestimmte kontroverse, ambivalente Gesprächssituationen nicht möglich sind. Weil es gibt einfach auch ganz viele Themen, da gibt es auch mehrere Wahrheiten zu und da gibt es einfach verschiedene Perspektiven zu. Und das wird dann so komplex in der inhaltlichen Auseinandersetzung, das funktioniert nicht. Also das funktioniert auch nicht in der Asynchronität und in der seriellen Abfolge, in der man miteinander diskutiert. Und es funktioniert auch nicht in der Kürze. Deswegen antworte ich da meist gar nicht drauf. Also man kann ja Meinungen auch einfach mal stehen lassen, ja. Und wenn da so ein bestimmter Tonfall dann noch drin ist, dann kann man sie erst recht mal stehen lassen, weil ich dann denke, ja, alles klar, ist eine legitime Meinung, ist jetzt nicht meine und so wie du sie vorgetragen hast, finde ich es jetzt auch nicht so geil.
Ja.
Aber da muss ich ja jetzt, dem muss ich da jetzt da ja nicht noch eine reinwürgen. Das machst du ja jetzt auch nicht besser. Ich finde oft, also wenn ich dann da drauf reagieren würde, dann mit einer freundlichen, offenen Frage. Und dann erkennt man meistens, dass der andere ja gar nicht so aggro ist, sondern dass es allein durch das Medium des Schriftlichen kommt, dass es vielleicht so aggro rüberkam. Ja. Aber meistens findet man ja dann doch eine gemeinsame Basis. Also wenn dann statt einer strammen Behauptung, dann lieber mal eine Frage stellen. Und ich glaube, dadurch ergibt sich das so, dass ich da gar keine Leute wirklich habe oder es auch nicht so empfinde, die da so anstrengend sind.
Und so ist es für dich dann auch zu einem Zuhause, ne? Weil da irgendwie kein blöder Beef ist. Ja. Und gerade jetzt, wir haben es ja tatsächlich geschafft, 40 Minuten auch nicht über Corona zu sprechen. Ich finde gerade jetzt in dieser Zeit finde ich es einfach auch total schön, wenn eben nicht gekeift wird. Also ich kann jetzt, mein Nervenkostüm ist zu dünn gerade, um zu keifen oder angekeift zu werden, wobei ich da auch relativ wenig Probleme habe in meinem Account, weil er ja auch recht klein ist. Wie geht es dir dann?
Ich empfinde die Leute gerade als unglaublich gechillt und solidarisch.
Ja,
also gechillt der Situation gegenüber.
Ja.
Ich sag mal, wenn ich jetzt Eltern von 2-, 3-Jährigen und einem 5-Jährigen bin, bin ich jetzt nicht gechillt, was diese Zuhause-Situation angeht. Aber die Leute sind trotzdem gechillt so untereinander und was die Situation angeht. Also alle sagen, okay, ist jetzt so, bringt für jeden irgendwie auch seine Probleme und Belastungen mit sich. Persönliche Art, finanzielle Art, emotionale Art, praktische Art, berufliche Art. Da hat jeder irgendwie so seine Belastungen im Moment. Aber alle versuchen ziemlich solidarisch dann damit umzugehen und ich finde, es gibt im Moment einen sehr guten Blick für den anderen. Das ist auch so, wenn man so über die Straßen läuft und wenn ich so durch Stadtviertel laufe und spazieren gehe, man sieht sich schon so von Weitem und man geht sich so aus dem Weg und um das auszugleichen, dass man sich jetzt hier aus dem Weg geht und was ja eigentlich eine unhöfliche Geste ist, lächelt man den anderen so zu. Und man ist irgendwie so gemeinsam in einer Situation, sowas wie, also ich finde dich eigentlich nett, aber wir gehen uns jetzt hier mal aus dem Weg, weil wir uns nett finden.
Ein stilles
So.
Einvernehmen.
Ja, genau. Das finde ich gerade so sehr schön. Finde ich, sind sehr schöne Situationen.
Ja,
Und
das macht.
man wünscht sich ja jetzt auch sehr ehrlich, Mensch, bleib gesund und guck, dass es dir gut geht. Und ich finde, das könnten wir auch über Corona hinaus viel öfter machen.
Ja, wie geht's dir persönlich jetzt gerade mit der Situation?
Also mir persönlich geht's gut. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich auch weiterhin Aufträge habe und anders als viele Freiberufler, denen es ja wirklich existenzbedrohend die Aufträge wegbrechen und die sehr große Angst haben jetzt, verständlicherweise, bin ich in der Situation, dass ich ja weiterarbeiten kann. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das nimmt natürlich eine Menge Last. Dass ich aktuell aber auch Rücklagen hätte, um das zu überstehen, das ist schon mal gut. Ich wage es kaum zu sagen. Also ich habe zwar total viel Arbeit, fühle mich aber weniger belastet, weil dieses ganze Drumherum wegfällt. Also es gibt viel weniger Freizeitstress. Ich meine, ich treffe meine Freunde total gerne, aber eigentlich ist der Tag auch immer zu kurz für alles, was man eigentlich machen will. Und ich habe oft auch längere Wege oder stehe total viel im Stau. Und das fällt ja jetzt auch weg. Ja, also allein, dass ich morgens nicht 1,5 Stunden zum Kunden fahre und abends 1 Stunde nach Hause brauche, da hat man ja einfach schon 2,5 Stunden mehr Zeit. Und ist auch allein, dass das mehr Zeit da ist, fühle ich mich weniger belastet und auch, dass ich die Zeit anders verbringe. Also, ich bin auch gerne bei mir zu Hause und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich so schnell einsam fühlt, ne? Also ich bin halt ganz gut mit mir selbst zufrieden. Ich muss da jetzt nicht ständig Leute um mich haben und Leute treffen, ne? Es gibt ja so Menschen, die haben jetzt auch total das Problem, dass sie so mit sich selbst konfrontiert sind. Das finde ich ja ehrlich gesagt schön. Also ich finde es zum Beispiel auch immer schön, Zug zu fahren, weil man da so auf sich selbst zurückgeworfen ist und ja nicht groß was machen kann. Und das ist jetzt auch so ein bisschen die Situation. Also klar, wenn das jetzt länger anhält, da glaube ich schon, dass ich mich auch irgendwann mal einsam fühle. Aber im Moment ist es ganz okay.
Das ist gut. Das
Also,
freut mich. Das ist gut.
ich meine, was braucht man mehr? Aktuell keine finanziellen Sorgen, ein schönes Zuhause, gutes Wetter, Freunde, mit denen man in Kontakt steht, alle sind gesund, um mich herum. Also, was will man eigentlich mehr? Und das andere ist, ja, gut, kriegen wir auch irgendwie hin, ne?
Alles andere hätte jetzt auch tatsächlich nicht zu dir gepasst, ne? Zu dem, was du mir jetzt vorher erzählt hast, weil du ja auch wirklich dieses Gefühl von Angst und Panik, glaube ich, auch nicht so stark in dir trägst, einfach, ne?
Nee, tu ich, also Panik habe ich gar nicht. Ne? Ich habe natürlich schon auch Angst, zum einen mich selbst zu infizieren und dann denke ich, ja, verläuft es dann halt auch wirklich so harmlos, wie es für den durchschnittlichen Menschen in meinem Alter ist. Ne? Also hätte ich natürlich schon Angst, würde ich, glaube ich, schon leicht hypochondrische Züge an den Tag legen. Und klar habe ich auch Sorge um meine Lieben, ja, und Freunde, ne, die sollen natürlich auch alle gesund bleiben. Andererseits ist es auch jetzt eine Situation, du kannst es halt auch nicht, also das ist dann auch Schicksal, weißt
Ja,
du?
das wird
Also
es.
wir können irgendwie alle unser Möglichstes tun, die Krankheit für uns selbst und für unsere Freunde und für unsere Lieben zu vermeiden. Nur irgendwann muss man halt auch mal einkaufen gehen und irgendwann muss man einen Einkaufswagengriff anfassen. Und es kann sein, dass ich beim Spazierengehen um die Ecke biege, pralle mit jemandem zusammen und der hustet mir ins Gesicht. Also, Und das, obwohl ich die ganze Woche nicht raus war. Also ja, kann passieren und dann passiert es halt.
Super Einstellung. Wenn du mir davon ein Scheibchen abschneiden könntest und per Post schicken könntest, wäre ich dir dankbar.
Ja, mache ich. Sagst du mir die Adresse, schneide ich dir ab.
Ja, super gut. Vanessa, vielleicht zum Abschluss. Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist wichtig zuzuhören und dann die richtigen Fragen zu stellen. Welche Frage würdest du von mir denn noch erwarten, dass ich sie dir stelle, um einen wichtigen Punkt noch aus dir rauszukriegen?
Oh, das ist jetzt aber sehr, sehr
schwurbelig.
Spontan. Sehr schwurbelig, ja. Ich kann sagen, so höre ich zum Beispiel auch immer Gespräche auf, dass ich frage, gibt es etwas, was ich dich noch hätte fragen sollen?
Ach echt?
Aber gut, das ist, ja. Das
alter Trick, so, ne?
Ja, ganz alter Trick, ne? Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also ich könnte noch viel erzählen, glaube ich.
Wofür würdest du dich denn als erstes entscheiden? Was kommt dir als allererstes in den Kopf?
Worüber man noch sprechen könnte?
Ja.
Wie es ist, Angehöriger von psychisch kranken Menschen zu sein, zum Beispiel. Darüber könnte man noch sprechen. Wie es ist, Menschen im Wandel zu begleiten. Darüber könnte man noch sprechen.
Ui, das sind oder, beide schon große Themen, ne? Mhm.
Ja, oder wie es, und generell so über die Liebe zum Beispiel könnte man sprechen. Über was das Wandern mit dem Leben zu tun hat, könnte man sprechen zum Beispiel. Da gibt es so viele Dinge, über die man noch sprechen könnte.
Dann sollten wir uns noch mal treffen. Hast du Lust?
Ja, klar. Können wir gerne machen.
Dann würde ich nämlich für heute schließen, weil einen besseren Cliffhanger kriegen wir jetzt auch nicht mehr hin.
Geil, wie bei der Lindenstraße.
Oh, ist ja morgen die letzte Folge. Wie traurig.
Ja, und ich muss erst die letzten 4 Folgen noch nachgucken. Also ich glaube, ich habe alle Lindenstraße-Folgen gesehen.
Ehrlich, bist du dran geblieben, all die Jahre?
All die Jahre, treuer Fan, also es gab zwischendurch mal so Aussetzer, aber es ist ja auch so, man kann ja nahtlos eigentlich immer einsteigen, zu jedem Zeitpunkt.
Nee, kann man tatsächlich nicht. Da muss ich dir widersprechen. Nein, weil ich habe nämlich mit meinem Mann, wir haben vor, weiß ich nicht, 4 Wochen oder so, haben wir mal eine Folge geguckt und er hat das letzte Mal geguckt, als Hansemann noch mit Anna zusammen war. Und er fragte
das ist ja wirklich lange her.
Und er fragte nach Ursula und Frau Pavarotti. Und also da merkte ich dann auch, nee, hier, also wir können hier nicht wieder nahtlos ansetzen. Das geht nicht.
Nee, aber man kann sich so ein bisschen einlesen und dann geht's eigentlich. Also die letzten Jahre habe ich, glaube ich, jede Folge geguckt. Also nicht jede Folge immer dann, wenn sie lief, sondern sehr viel natürlich Mediathek. Immer geguckt so. Und die letzten Wochen habe ich so ein bisschen, ich hänge so ein bisschen. Also ich müsste jetzt, glaube ich, noch 4 Folgen oder so, müsste ich noch mal nachgucken. So im Januar war ich im Urlaub. Da habe ich immer geguckt in der Mediathek, also so Februar, März, da hänge ich jetzt ein bisschen. Und deswegen werde ich auch die letzte Folge morgen nicht gucken.
Ja, okay.
Weil ich kann ja nicht die letzte Folge gucken, bevor ich die vorletzte, vorvorletzte und vorvorvorletzte gesehen habe. Also das muss alles schon in der richtigen Reihenfolge passieren.
Ja, alles andere macht keinen Sinn.
Ja, hast du ihm gesagt, dass Hansemann tot ist?
Ja, ich habe ihm das gesagt.
Und wie hat er reagiert?
Relativ emotionslos, ehrlich gesagt.
Ach, hat er keine so enge Beziehung zu Hansemann Beimer gehabt?
Er sagte, ich konnte ihn sowieso nie leiden.
Warum, hat er gesagt, warum er Hansemann nicht leiden konnte?
Er sei ein Lappen gewesen. Ich hoffe, ich darf das jetzt erzählen.
Hallo, der Typ hat, wie viele Kinder hat er denn gezeugt? Das ist doch der Hengst der Lindenstraße.
Ich gebe dir auch dann nochmal die Nummer meines Mannes, dann könnt ihr das nochmal ausdiskutieren.
Nee, so finde ich es auch nicht.
Du, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, du, lü, 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 lü.
Ja, Cliffhanger.
Genau. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal weiter schnacken und über die die Themen weitersprechen.
Ja, machen wir.
Vanessa, gut. Es war cool mit dir, virtuell, auch wenn ich dich nicht gesehen habe.
Ja, ich fand's auch cool.
Dankeschön. Super.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.